Kultur.
Kultura.
Kultur.
Kultura.
Culture.
Kultur.
Kultur.
Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Eric Facon. Hallo und herzlich willkommen. Das kulturelle Leben der Schweiz findet in großen und mittelgroßen Städten statt, etwa Aarau, Solothurn, Locarno und in den großen natürlich sowieso, wie Bern, Basel, Zürich. Und daneben gibt es in vielen kleineren Orten Kulturlokale, kleine Kulturlokale, die zu einem lebendigen Kulturleben viel beitragen. Und heute wollen wir sprechen über die konkrete Bedeutung solcher Lokale, kulturell oder auch gesellschaftlich, für eben das Leben an kleineren Orten. Und was genau der Aufwand ist. Meine Gäste hierzu, Ayla Bredehöft, Kulturmanagerin, ehemalige Leiterin der Galvanik Zug, ein Konzertlokal, Veranstaltungslokal. Dann Sebastian Schlegel, Musiker, Tontechniker, Kommunikator, Musikbüro Basel und zuletzt noch kulturpolitischer Aktivist, haben wir heute herausgefunden. Und dann Reto Bernhard quasi als Gastgeber am heutigen Abend, Theatermacher, soziokultureller Animator und Kulturveranstaltung in eben dieser Kultursonne, wo wir heute sind. Kürzlich haben wir uns über das kulturelle Leben abseits der großen Zentren in mittelgroßen Städten unterhalten. Nun eine Nummer kleiner, die Veranstaltungsorte an kleineren Orten. Zum Beispiel eben genau die Kultursonne in Ebikon, ein Ort, der 7 Minuten von Luzern entfernt liegt vom Hauptbahnhof. Und hier sind wir jetzt gerade. Platz hat es hier drin für wie viel, Reto?
Wir haben Platz für 40 Menschen im Zuschauerraum und auf der Bühne so 5 bis 6 Maximum und dann ist voll.
Und hier drin war mal?
Das war ursprünglich eine Schreinerei, dann wurde es neu genutzt als eine Kleindruckerei und dann wurde es wiederum neu genutzt als eine Modelleisenbahnanlage, die man besichtigen konnte, soviel ich weiß. Und dann war es einige Zeit, stand es leer, eine Abstellkammer quasi.
Und dann hast du zugegriffen und daraus ein Kulturlokal gemacht.
Ich habe das entdeckt, weil ich hier nach Ebikon gezogen bin mit meiner Familie aus Luzern vor 8 Jahren und mich eben auch kundig gemacht habe, wo gibt es Möglichkeiten, dass ich für Kinder ein Angebot auf die Beine stellen könnte, ein Kindertheaterangebot. Und dann habe ich dieses Lokal entdeckt und habe das quasi gemietet, auch für mein eigenes Theaterensemble als Proberaum und eben als kleine Bühne für die Theaterkids, quasi hieß das damals. Mhm. Das ist der erste Teil dieser Geschichte von diesem Lokal.
Eben, und ja. Dann ist aber noch was anderes draus geworden.
Dann ist was anderes draus geworden. Die Kultursonne heißt so, weil hier neben uns, neben diesem kleinen Lokal, ist ein Restaurant, das heißt Restaurant Sonne, und das hat einen kleinen Saal. Und dieses Säli war auch ein Objekt der Begierde für mich. Ich wollte zuerst in diesem kleinen Saal Kultur veranstalten, mit Kulinarik verbunden. Wir haben das gemeinsam quasi mit einigen Interessierten hier in Ebikon restauriert quasi. Und dann haben viele Leute in Ebikon das auch entdeckt, wie schön das ist, wenn das wieder zugänglich ist, weil es nicht so viele Lokale gibt. Und dann haben wir veranstaltet, teilweise, und dann kam eben die Pandemie und dann war es nicht mehr wirklich möglich. Und der Aufwand hat sich auch gezeigt, war sehr groß, weil wir immer das ganze Material bringen mussten und wieder mitnehmen und wieder bringen und wieder aufbauen. Und weil wir nicht mehr die jüngsten Menschen sind, die das machen hier, haben wir uns entschieden, dass das vielleicht auf Dauer nicht die beste Lösung ist, für Kultur zu veranstalten. Das ist so der erste Teil. Dann sind wir hierher gekommen, aber das kann ich gerne dann später noch erzählen, warum das jetzt hier die Kultursonne ist.
Mhm. Also es gibt ein paar Fragen, die sich hier anschließen. Also das eine ist mal Aufwand und zuallererst natürlich, wieso kommt man überhaupt auf so eine Idee?
Für mich als Kulturschaffender war es so ein bisschen eine existenzielle Frage, was mache ich in dieser Gemeinde? Mit meiner Familie bin ich hierher gezogen. Es hat nette Menschen da, wo ich lebe, aber ich hatte das Bedürfnis, auch irgendwo einen Ort zu haben, wo ich selber hingehen kann und das besuchen kann, was ich gerne besuchen würde. Und zwar ist das eben kulturelle Anlässe von meistens jetzt Konzert, weil ich sehr musikaffin bin, ein großer Fan von toller Musik. Und das hat sich dann aus diesem Bedürfnis heraus ergeben, dass wir einen Verein gegründet haben mit dieser Vision, dass wir Konzerte und auch andere Kleinkunst quasi veranstalten könnten, hier in Ebikon vor Ort. Und für mich aus Eigenmotivation war es so, wir leben hier ganz in der Nähe. Also ich kann zu Fuß nach Hause gehen. Ich kann auch spät nachts noch zu Fuß nach Hause gehen. Ich bin auch schnell beim Vorübergehen hier, kann öffnen, schließen oder was erledigen. Das hatte ganz praktische Gründe auch, dass das interessant war. Aber wirklich das, die Motivation, Kultur zu erleben, da wo ich lebe, also auch den Raum mitzugestalten, meinen Teil dazu beizutragen, dass man sich begegnen kann hier an diesem Ort, dass ich auch Leute kennenlernen kann und einfach Leben stattfindet, so wie ich es mir auch wünsche.
Ich verschiebe den Anteil mit Aufwand, um vielleicht auch, was das finanziell alles bedeutet, ein bisschen auf später. Ich mache mal die Runde auf. Ayla, du als Kulturmanagerin, was ist denn die Bedeutung von solchen Orten, wenn man das überhaupt sagen kann, für Gemeinschaften?
Ja, ich glaube, was das Wichtigste ist eigentlich an diesen kleinen Kulturorten ist, sie sind Entwicklungsraum. Hier können Sachen ausprobiert werden. Ich glaube, Reto hat es vorhin erwähnt, er ist mit seiner Theatertruppe hierher gekommen. Und auf solchen Bühnen können Kulturformate stattfinden, die halt sonst keine Bühne finden. Es können neue Formate entwickelt werden. Man kann sich ausprobieren. Was vielleicht in einer großen Stadt oder auf einer großen Bühne so einfach nicht möglich ist. Daneben natürlich weiterhin auch, es bietet einen Ort für eine Gemeinschaft. Also man trifft sich, man kommt hierher, es ist nahe. Also auch das ist ein wichtiger Punkt, finde ich, weil nicht jeder hat die Ressourcen, in die nächste Stadt zu fahren, sei das aus zeitlichen Gründen. Das kann aber auch sein, dass man körperlich nicht mehr so fit ist, zum Beispiel, wenn man schon älter ist oder auch wenn man kleine Kinder hat. Oft ist auch eine Familie ein Grund, wieso man das Kulturleben plötzlich nicht nur aktiv, wie Reto es gesagt hat, sondern auch als Besucherin da sucht, wo man selber wohnt und dann halt vielleicht eine Babysitterin hat, schnell nach dem Konzert oder nach der Theateraufführung wieder nach Hause fahren kann. Also es ist halt einfach wirklich so, die Kultur findet da statt, wo man selber auch ist, wo das Leben stattfindet.
Also zweimal umfallen und dann ist man schon im Kulturlokal. Sebastian, du kommst mehr aus der Musik. Eben, was ist denn die Bedeutung für die Musik jetzt?
Ja, also wie Ayla schon gesagt hat, würde ich auch das unterstützen, dass es ein Ort ist, wo man Dinge ausprobieren kann. Jetzt gerade im Musikbereich gibt es auch sehr viele kleine Formationen, die einfach in solchen Orten wirklich funktionieren. Mhm. In kleinen Orten, die vielleicht auch noch nicht ein Publikum haben, das so zahlreich ist, dass es in größeren Orten funktioniert, aber auch tatsächlich als Musikerin oder Musiker man sich da wohlfühlen kann, weil es eben nicht die große Bühne ist, wo zwei Drittel davon leer sind. Ich glaube, das ist sehr entscheidend. Und auch der Aspekt, den Reto erwähnt hat, mit dem Gemeinschaftsgefühl, mit dem Ort, wo man sich trifft, oftmals auch, gerade wenn es kleine Musikorte sind, kommen MusikerInnen und Musiker als Gäste. Gleichzeitig sind sie die MusikerInnen auf der Bühne und dass es so auch einen Stammtisch-Aspekt bekommt, eine Regelmäßigkeit, eine sich austauschen. Ich glaube, das ist auch in den kleinen Orten viel eher möglich, als sobald es größer wird, entsteht finanzieller Druck, Aufwand wird größer und so weiter. Ich glaube, das sind sehr relevante Faktoren, damit dass kleine Orte wichtig sind für Musik.
Wir sind ja gemeinsam hergefahren, weil wir beide in Basel wohnen und unterwegs hast du mir gesagt, dass du diese Konzerte immer vorgezogen hast. Hat das was mit der Greifbarkeit, mit der Nähe zu tun von denen, die Musik machen?
Für mich persönlich ist es sicher so, dass ich da die Musik genieße, wo ich das Gefühl habe, ich bin auch Teil davon. Das ist bei größeren Bühnen, empfinde ich das persönlich nicht so. Da bin ich tatsächlich Zuschauer, mit Abstand, vielleicht noch mit Barrieren bis zu der Bühne. Und in kleinen Räumen ist man, sobald man drin ist, ist man Teil des ganzen Erlebnisses. Man spürt die Menschen auf der Bühne. Für mich ist das enorm wichtig und deswegen ziehe ich die kleinen Konzerte sowieso vor und die ganz kleinen noch etwas mehr, weil ich auch finde, bei kleinen Formationen ist die Musik so direkt, man bekommt alles mit. Die Emotion ist spürbar. Ich glaube, das ist sehr relevant, um sich als Teil eines Erlebnisses fühlen zu können. So.
Ayla, du hattest mal einen größeren Veranstaltungsraum, aber kannst du nachvollziehen, was er sagt?
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also ich komme aus einem etwas größeren Haus als hier, obwohl wir hatten auch ein paar verschiedene Möglichkeiten, auch eine kleine Bühne, die aber immer noch einiges größer war als die kleine Bühne hier. Aber doch, ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil ich finde auch, das ganze Erlebnis wird viel persönlicher und man kann sich vielleicht, oder mir geht es zumindest so auch, ich kann mich viel mehr mit den MusikerInnen oder auch mit den Theaterschaffenden auf der Bühne identifizieren. Ich sitze vielleicht auch eher oder stehe im Publikum und denke mir dann, vielleicht könnte ich das ja auch. Oder ich spüre mehr, wie das wohl für diese Person ist, auf der Bühne zu stehen. was sie gerade in dem Moment selber fühlt, was sie erlebt in diesem Moment. Also es ist einfach wirklich so eine intime, persönliche Erfahrung und das gibt es einfach bei einem großen Konzert mit eben Barriers und Abstand einfach nicht. Und in einer Menschenmasse ist das Erlebnis halt dann auch nicht so persönlich. Dann ist man eher vielleicht verbunden mit dieser Masse als wirklich mit der Person auf der Bühne. Und natürlich hat beides seine Berechtigung und beides ist spannend und interessant. Aber dieses nahbare Erlebnis ist schon etwas Einzigartiges, finde ich. Und das ist etwas Einzigartiges, was nur auf diesen kleinen Bühnen stattfinden kann.
Ja, ich habe das auch selber so erleben dürfen. Also ich kenne ja auch beide Seiten. Ich bin ja als Theaterschaffender auch auf der Bühne als Schauspieler. Und ich habe das so erlebt, auch wenn wir auf kleinen Bühnen waren, war diese Intimität mit dem Publikum, das war einmalig. Also ich habe das so geschätzt auch, diesen Austausch zu haben, auch nach einem Auftritt, fand ich dieses Persönliche, das hat mich immer sehr... Das hat mich sehr inspiriert auch. Auch für diese Bühne, die hier wir jetzt erleben, das findet hier auch genauso statt. Also die Kulturschaffenden, Künstlerinnen sind auch im Publikum danach. Man kann sich austauschen, egal wer auf der Bühne ist. Wir haben schöne Begegnungen mit großen Namen hier auf der Bühne, mit unbekannten Leuten. Das findet alles statt. Aber dieser Austausch, der ist möglich. Und ich finde das persönlich auch etwas sehr Wertvolles. So.
Das ist ja auch hier, ist es fast nicht möglich, sich zurückzuziehen. Und das ist an den meisten Orten, die so klein sind, die Tatsache. Also wenn wir von größeren Konzerträumen sprechen oder auch größeren Bands, die wollen ihre eigene Toilette, die haben sicher ihren Backstage, die wollen die Möglichkeit haben, ohne Publikumskontakt zu sein bis oder auch nach ihrem Konzert. Das kann man hier vollständig ausschließen. Es wird nicht möglich sein. Und das ist
ja, wir haben ein sehr, sehr schönes Backstage, muss man sagen. Das ist wirklich einzigartig schön. Das ist fast halb so groß wie der ganze Veranstaltungsraum. Das schätzen die Künstlerinnen auch sehr. Man kann sich zurückziehen und trotzdem findet das statt, dass natürlich alle im Kontakt stehen mit den Menschen hier, die hier im Raum sind.
Und ich finde auch, was diese Bühne hier schon zeigt, oder wir jetzt auch gemeinsam, man begegnet sich halt auch viel eher auf Augenhöhe. Also es steht nicht jemand auf einer großen Bühne und ist dann aber auch vielleicht irgendwie 2-3 Meter höher oben, sondern man bewegt sich irgendwie auf der gleichen Ebene. Und ich glaube, das macht es auch aus, dass es zu einem gemeinsamen Erlebnis wird und nicht zum wir stehen, sitzen im Publikum und bewundern diesen Star oder diese große Musikerin da auf der Bühne, sondern wir begegnen uns auf Augenhöhe. Und das finde ich auch was ganz Schönes. Und also wir haben in der Galvanik, wo ich früher war, manchmal auch für die kleinen Konzerte wirklich die große Bühne einfach zugemacht, einen Vorhang vorne dran gehängt und dann einfach einen Teppich auf dem Boden und das war dann die Bühne. Und das waren wirklich, du warst ja lustigerweise, haben wir vorher erfahren, auch mal mit der Band da. Das waren wirklich ein paar von den schönsten Konzerten, die wir hatten, weil einfach alles auf einer Ebene war und man dann einfach gemeinsam das Konzert genossen hat.
Wir haben jetzt ein paar Vorzüge natürlich auch schon erwähnt gehabt, die kleine Bühnen zu haben. Verstehst du jetzt zum Beispiel die Kultursonne als Ergänzung zu einem großen Programm, das Luzern zweifelsohne hat?
Nicht zwingend als Ergänzung. Luzern hat ein tolles Kulturleben. Es gibt viele Veranstaltungsorte, es gibt viele tolle Momente, die man erleben kann. Für mich war das immer so etwas Eigenständiges, was hier stattfindet, weil ich unabhängig von dem, was schon alles vorhanden ist in Luzern, gerne das machen wollte, was ich auch toll finde. Und natürlich kann man sagen, die Leute können in Luzern vieles auch erleben. Und wenn sie dann hierher fahren, dann haben sie auch einen Grund, dass sie sagen, das möchte ich jetzt aber wirklich an einem sehr intimen, kleinen Ort auch erleben dürfen. Und das ist, glaube ich, das, was ergänzend vielleicht stattfindet für Menschen in Luzern oder woher auch die Menschen immer anreisen. Es ist wie eigenständig hier. Also die Agglomeration hier in Ebikon, die ist wie für sich ein Kosmos. So erlebe ich das als Außenstehende. Ich bin von 8 Jahren hierher gekommen, bin eigentlich angekommen hier. Trotzdem liebe ich es natürlich, auch in die Stadt zu gehen. Aber es hat so beide Seiten. Und ich bin gerne hier an diesem Ort, weil es im Zentrum ist der Gemeinde und weil ich mich eben gerade nach so Orten sehne, wo sich unterschiedliche Menschen begegnen können, ohne dass man sich schon kennt, dass es niederschwellig ist, dass man nicht in einem Verein dabei sein muss, um irgendwo mitzukriegen, was läuft hier im Dorf, sondern eben auch, man kann kommen und gehen und vielleicht lernt man jemanden kennen und dann trifft man sich wieder. Also das sind schöne Aspekte von dem, was hier stattfindet.
Mhm. Ayla hat erwähnt, so quasi irgendwie die Erstbühne für ganz viele Leute. Empfindest du das auch so?
Ja, das ist teilweise so, weil wir haben wirklich Leute, die quasi am Anfang stehen von ihrer Karriere, falls das dann eine wird, das haben wir. Wir haben aber auch glücklicherweise Leute, die schon bereits viel Karriere hinter sich haben. Wir hatten das 20 Jahre Jubiläum mit Heidi Happy hier, die solo aufgetreten ist, genau am Tag, nachdem sie 20 Jahre den ersten Auftritt in einem kleinen Kellerlokal spielte. Das sind schöne Momente, weil das möglich ist, dass man das wieder quasi wiederholen kann, 20 Jahre später, und das war sehr intim. Und wir haben Schülerinnen der Musikschule neu, die auch hier kommen, Schülerbands, die diese kleine Bühne nutzen, weil es schöner ist, als in einem Schulhaus zu spielen. Das hat Atmosphäre, das gibt ein Live-Feeling, wie man es eben vielleicht sich danach sehnt, wenn man eine Band ist.
Ja, und ich finde auch eben genau diese kleinen Bühnen, die sind wirklich nötig, dass sich MusikerInnen entwickeln können. Und vielleicht auch da eine Anekdote, die sich mittlerweile ein bisschen rumgesprochen, aber doch nicht alle kennen. Und wenn ich mir überlege, ich glaube, niemand hier wird mir glauben, wer die bekannteste Person ist, die je in der Galvanik auf der Bühne stand. Ich werde jetzt nicht keine Fragerunde eröffnen, aber es war tatsächlich Beyoncé. Und man glaubt das wirklich nicht, aber das war Beyoncé mit ihrer Band Destiny's Child in den 90er Jahren. Also sogar eine Beyoncé hat man eine ganz kleine Bühne gebraucht, um anzufangen. Und das ist ganz vielen nicht bewusst, auch die heutigen Superstars. Also viele von denen fangen wirklich mal auf einer kleinen Bühne an. Und ohne diese kleinen Bühnen gäbe es die vielleicht gar nicht erst.
Und ich glaube, also das ist das eine, so dass es die, die am Anfang sind. Dann gibt es aber auch ja noch sein Mittelding. Ich war Mitveranstalter an einer sehr kleinen Konzertreihe in Winterthur in einem Portierhäuschen. Das hieß Mono Montag und war eigentlich immer Mono, also es waren meistens Einzelmasken. Aber viele davon waren entweder Anfänger im weitesten Sinne, also ihre ersten Konzerte oder so, aber auch ein beträchtlicher Anteil waren Musikerinnen und Musiker, die durch ganz Europa gereist sind, die aber nicht in der Schweiz eine große Bühne spielen können. Zu Hause hätten sie vielleicht größere Bühnen gespielt, aber die durch Europa getourt sind und dann in so kleinen Orten auch die Gelegenheit hatten, eben zu touren. Wir haben gekocht für die, sie haben gespielt, sie haben bei uns übernachtet auf der Couch als Veranstaltende. Das war so auch noch ein Teil der Musikszene, die in Europa unterwegs ist, die man nur mitbekommt, wenn man in diesen kleinen Orten auch die Konzerte besucht, weil die haben vielleicht ein Standing bei sich zu Hause, möchten aber touren. Und das sind dann die Orte, wo sie das auch machen können.
Und wie groß war denn der Ort, wo sie dann gespielt haben?
Der war ein Drittel der Kultursonne vielleicht. Also wir waren, wenn es richtig voll war, dann standen die Leute noch ein bisschen draußen. Es war ein voll verglastes Portierhäuschen und vielleicht 20 Personen drin. Und je nachdem, wie groß die Band drin war, waren es vielleicht mal 25 Personen, die Platz hatten. Wenn die Band klein war, waren es die 25, wenn sie groß waren, nur 20. Also es war wirklich sehr, sehr klein.
Mir kommt jetzt gerade in den Sinn, man konnte jetzt gerade Tickets sich versuchen einzukaufen für Radiohead in Berlin beispielsweise. 3 Konzerte, Radiohead ist zurück nach 7 Jahren. Das ist mir in den Sinn gekommen, weil ich Gäste hatte aus Berlin, auch jetzt gerade am Samstag, 4 Frauen auf der Bühne. Da hatten wir es davon, dass diese Konzerte stattfinden, und dann ist mir im Nachhinein in den Sinn gekommen, Radiohead haben auch mal in Luzern gespielt. So, also die haben auch ja irgendwo klein begonnen, und das waren dieselben Radioheads, und die haben da in der Jury gespielt, das ist auch ein kleines Lokal, muss man sagen, für diese Band, aber das ist die Realität. Jeder beginnt mal klein, manche werden groß, die Begegnungen sind so oder so schön, wenn sie stattfinden, und ich finde das einmalig, auch wenn wir hier so Leute zu Gast haben dürfen an diesem kleinen Raum, die wirklich schon vieles erlebt haben, große Bühnen erlebt haben, die sich darauf einlassen, weil sie selbst dieses Gefühl auch immer wieder suchen und schätzen. Diese Nähe zum Publikum, die schon genannt wurde. Also, das erlebe ich oft.
Und nicht alle fangen gleich im Hallenstadion an.
Und apropos Hallenstadion, ich habe für eine Schweizer Band gearbeitet, die ist inzwischen eine der erfolgreichsten Schweizer Bands. Die spielen eben auch Hallenstadion-Shows. Und für die ist es aber immer noch, das ist natürlich toll und großartig. Und diese Menschen sind dann wahnsinnig euphorisiert nach solchen Konzerten. Und es ist ein Riesenaufwand und Riesenshow, so wie man sie halt selber besuchen geht. Aber die wirklich coolen Touren sind die, wo man dann in den kleinen Orten spielt. Das sind tatsächlich auch wirklich kleine Orte, wo dann das ganze Equipment eigentlich keinen Platz hat. Es gibt so ein Hotel bei Hasliberg, das Hotel Wetterhorn. Das ist ein kleiner Ort, da spielen ganz viele Bands. Das ist ein wunderbarer Ort, super klein. Und das sind dann die coolsten Konzertabende für diese Band, die gleichzeitig 2 Monate später im Hallenstadion spielt. Also es gibt auch wirklich so die Argumente für das Große, aber auch für das Kleine und der Ort, wo das, wo der Schweiß vorhanden ist und so, das sind die Orte, die dann die, wie soll ich sagen, das sind dann nicht die Fotos, die man den Großkindern dann vielleicht zeigt, aber das sind die Erinnerungen, die wahrscheinlich noch etwas tiefer sitzen.
Und ich denke, oft sind es ja auch nicht nur eben die Anfängerbands oder mal eine große Band, die, die als Abwechslung mal auf einer kleinen Bühne spielt, sondern oft sind solche kleinen Bühnen ja auch Tryout-Bühnen. Das kennt man jetzt vielleicht eher von der Comedy, oder? Dass wirklich bekannte Comedy-Acts ihr neues Programm schreiben und das dann auf ganz, ganz kleinen Bühnen ausprobieren und überhaupt mal sehen, wie, wie reagiert das Publikum darauf, was funktioniert nicht. Das gibt es aber auch im Programm von Bands, dass sie sich wirklich bewusst eine kleine Bühne aussuchen, um wirklich herauszufinden, wie funktionieren meine neuen kulturellen Formate. Und das finde ich auch was Wichtiges, was eigentlich die anderen Punkte noch ergänzt.
Wir warten also auf Beyoncé oder die Rolling Stones, die sich zurück zu den Wurzeln begeben und an einem kleinen Ort auftreten wollen.
Bei den Stones sagt man ja, dass die das tatsächlich auch immer noch zelebrieren. Ja, dass die, bevor sie auf Tour gehen, irgendwo in einem kleinen Club, man weiß es nicht, habe ich schon gehört, das ist so eine schöne Geschichte, die sich erzählen lässt, dass die wirklich einen kleinen Club aussuchen, dann geht die Tür zu, die Leute sind drin und dann treten die Stones da auf. Und dann ist man drin, gefangen quasi mit den Stones. Das ist ja auch ein Wahnsinnserlebnis, wenn man sich das so vorstellt.
Wir haben jetzt über sehr viele positive Sachen geredet und über das Schöne von diesen kleinen Bühnen. Und mir ist jetzt aber an diesem Beispiel auch etwas in den Sinn gekommen, was wieder ein bisschen das Los eigentlich oder eigentlich das Gegenteil der kleinen Bühnen ist. Das habe ich auch erlebt in der Galvanik. Das ist nämlich, dass eigentlich diese Acts bei einem auftreten und dann kennt sie ja noch niemand. Also man hat nicht wahnsinnig viel Publikum. Es ist ein persönliches Erlebnis. Aber dann, wenn sie dann so groß sind und dann wirklich genügend Publikum anziehen würden, dass man sich damit vielleicht auch etwas verdienen kann, dass man wirklich auch das Personal bezahlen könnte oder andere Sachen, dann spielen sie nicht mehr bei einem. Und das ist jetzt eigentlich so ein bisschen die Kehrseite der Medaille, dass dann wirklich eigentlich auf einer gewissen Größe, also die Acts dann eben leider nicht mehr zurückkehren. Und das ist eher die Realität, als dass ich, also ich bin mir ziemlich sicher, dass Beyoncé nicht denkt, oh, ich gehe jetzt mal wieder in die Galvanik zurück, auch wenn es super schön wäre und ich das dem jetzigen Galvanik-Team sehr wünschen würde, aber leider entspricht das dann doch nicht der Realität.
Und wenn sie es wollen würde, würde das Management wahrscheinlich sagen, nein, das kann die Galvanik sich nicht leisten.
Definitiv.
Also eine der bekanntesten Geschichten übrigens von wegen Rückkehr zu kleineren Bühnen ist in Bern passiert, dass in der Mühle Hunziken bei Rubigen bei Bern der Inhaber mal ein Telefon gekriegt hat, Bob Dylan möchte gerne seine Band warm laufen lassen, ob sie die Mühle Hunziken mieten können. Und dann hat er sich dann 10 Minuten überlegt und musste dann sagen, nein, leider nicht, weil sonst wäre er überlaufen worden von all den Leuten, die gerne ein Gratisticket gehabt hätten für einen Bob Dylan-Auftritt vor 350 Leuten. Und er hat sich schon die Prügeleien vorgestellt da draußen. Und da musste er schweren Herzens absagen. Aber die Stones, bei denen gibt es etliche solche Geschichten. Wir waren jetzt ein bisschen bei den Negativpunkten und ich möchte da gleich weiterfahren, falls es dann überhaupt negativ ist, aber du betreibst jetzt das hier. Ist der Aufwand nicht riesig für eine Person, hier ein Programm aufzustellen? Also wir haben es mal durchgerechnet, vielleicht zwei Veranstaltungen pro Monat. Manchmal sind es mehr und im Sommer keine, aber so im Schnitt 2 pro Monat.
Ja, es ist ein Aufwand, das ist in der Tat so. Aber ich mache ja das auch aus einer Motivation heraus, dass ich diese Momente herbei mir sehne, wenn die Konzerte oder die Anlässe stattfinden. Dann merke ich jeweils, für was mache ich das denn eigentlich? Ich mache es für diesen Moment, wo ich für mich selber auch viel Energie kriege und tanke dann für eine lange Zeit. Also das mache ich auch aus einer Eigenmotivation heraus. Und ich bin nicht ganz alleine. Ich habe Leute, die mithelfen, die an der Bar arbeiten, die Fotos machen von den Anlässen, die einfach immer wieder kommen auch und uns sonst irgendwie unterstützen für diese Idee. Also ganz alleine mache ich es nicht. Und trotzdem bin ich natürlich für vieles zuständig. Ich habe auch das Interesse, das irgendwie alles herauszufinden. Wie kann man gut Werbung machen? Wie kann man mit möglichst wenig Finanzen gut Werbung machen? Also das reizt mich natürlich auch, das ein bisschen auszuloten, ohne dass ich ein zu großes Risiko eingehen muss, wo ich dann letztendlich vielleicht selber noch Geld investieren müsste. Das wäre ich nicht bereit. Also bei uns muss es selbsttragend sein, soweit es geht. Wir haben Förderbeiträge vom Kanton, von der Gemeinde. Das sind nicht riesige Beiträge, aber wir schaffen es tatsächlich jetzt in diesen 7 Jahren, die wir jetzt am Start sind quasi, dass wir selbsttragend sein können, dass wir den faire Gagen bezahlen können. Ich kriege ganz wenig davon für das, was ich alles tue, aber ich bin bereit, das zu machen, weil, wie gesagt, ich bin bereit, auch etwas für die Gesellschaft zu tun, weil ich das etwas Tolles finde letztendlich und diesen Idealismus mir gerne behalten möchte. Ich habe ja auch Arbeit, die bezahlt ist nebenbei, sonst würde es natürlich nicht gehen.
Also da kommt mir einfach dieses modern deutsche Wort, vielleicht ist es nicht mehr ganz so modern, aber Selbstausbeutung auch ein bisschen in den Sinn?
Wenn ich mich selbst ausbeuten würde, dann müsste ich natürlich wirklich auch im Zusammenhang mit meiner Familie und meinem Umfeld mir überlegen, ist es mir das wert? Und das, so weit gehe ich nicht. Es gibt Momente, wo ich viel investieren muss, weil jetzt eben gerade wir hatten einen kleinen Wasserschaden, dann muss ich halt mal einige Zeit hier im Raum sein und mich dafür darum kümmern, dass das wieder in Ordnung kommt. Aber Selbstausbeutung, darunter sehe ich das, was ich hier tue, nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Sonst fände ich es ein bisschen seltsam. Also wie kommst du auf die Frage, ob es Selbstausbeutung ist?
Weil ich das Gefühl habe, dass ganz viel im kulturellen Leben mit Selbstausbeutung zu tun hat. Ganz viel persönlicher Einsatz.
Ja, okay.
Es ist nur eine Frage
gewesen. Ja. Berechtigt vielleicht.
Ja, ich glaube, das ist ein Riesenthema und das Thema ist in kleineren Kulturhäusern noch viel größer als in den großen, weil es ist leider immer noch so, dass in der Kultur einfach ganz, ganz viel Arbeit nicht bezahlt wird. Und das ist jetzt bei dir ein exemplarisches Beispiel. Also diese Kultursonde würde offensichtlicherweise gar nicht funktionieren ohne deine ehrenamtliche Leistung dafür. Und trotzdem finde ich, dass man sich immer wieder, dass man sich hinterfragen muss, ist es wirklich okay, wieso ist Kulturarbeit keine Arbeit, für die auch bezahlt wird? Und da sind wir dann natürlich schnell auch bei den Fördergeldern, weil offensichtlicherweise man kann sich selber ausrechnen, kann, Redo hat es jetzt gerade gesagt, sie sind zwar selbstdeckend, aber nur weil er gratis arbeitet. Also wenn jetzt hier Menschen mit einem anständigen Lohn bezahlt werden müssten für ihre Arbeit, würde sich das einfach nicht mehr rechnen, weil ja der Raum einfach zum Beispiel zu klein ist, man gar nicht so viel Eintritt verlangen kann, dass man sich das alles zusammen mit einem Konzert oder mit einer Theatervorführung, dass man das einnehmen könnte. Und da sind dann eben wirklich diese Fördergelder wichtig. Und manchmal denke ich mir auch, wieso gerade so kleine Kulturhäuser im Verhältnis so wenig Fördergelder kriegen, weil, sind wir ehrlich, auch ein KKL oder das beste Beispiel ist eigentlich eine Oper. Ich weiß es jetzt nicht auswendig, aber ich weiß, dass ungefähr ein Platz in der Oper mit ein paar hundert Franken subventioniert sind. Und da in der Hochkultur, wie man das nennen könnte, ist es dann einfach okay, dass diese Häuser so viele Subventionen oder so viel Fördergelder brauchen. Und ich gehe mal davon aus, dass da die meisten Menschen bezahlt werden, ob jetzt wirklich gut und anständigen Lohn oder nicht, ist eine andere Frage. Aber es sind halt diese kleinen Häuser, wo Selbstausbeutung, nicht Selbstausbeutung, Arbeit aus Leidenschaft, auf jeden Fall wird die Arbeit offensichtlicherweise nicht bezahlt.
Ja, das ist sicher ein großes Thema. Ich glaube, bei so ganz kleinen Räumen ist es eben nicht nur die Chance für die MusikerInnen etwas auszuprobieren, sondern eben auch für Veranstaltende etwas auszuprobieren, etwas zu machen. Und ich finde, in der Kultur hat es so viel intrinsische Motivation, dass sie stattfindet. Ob man jetzt als kulturschaffende Person Kultur ermöglicht oder ob man MusikerIn ist, das kommt ja nicht, weil ich jetzt Geld verdienen will damit. Und wenn es so ist, dann ist ein kleiner Raum sicher nichts. Ich sehe den Punkt der Selbstausbeutung auch sehr. Gleichzeitig ist es aber auch eben eine eigene Definition. Ist es Ausbeutung? Mache ich das gerne? Verwirkliche ich mich hier auch? Und ich glaube, das ist das Gute auch an den kleinen Räumen. Es spricht gar nichts dagegen, Fördergelder in dem Sinne zu fordern. Aber gleichzeitig ein kleiner finanzieller Druck, das Risiko ist nicht allzu groß. Ich kann mir leisten, zeitlich vielleicht auch, wenn ich eine gute andere Arbeitsstelle habe, mich zu verwirklichen, indem ich Konzerte veranstalte, die ich selber besuchen möchte, um mir einen Raum zu schaffen. Ich finde, das bieten die kleinen Räume nicht nur für die Musikerinnen, sondern eben auch für die Veranstaltenden. Und ich finde das hier ein schönes Beispiel dafür.
Ja, also ich verstehe alle diese Überlegungen. Da kann ich auch gerne dazu beitragen. Ich finde auch, dass es nicht darum gehen soll, dass man sich selbst letztendlich ausbeutet. Dieser Raum ist vielleicht auch ein bisschen mit einer Vision versehen. Es könnte ja auch sein, dass wenn wir das weiterziehen, hier solange dieses Gebäude steht, irgendwann wird es abgerissen, das wissen wir jetzt schon, das Damoklesschwert hängt ein bisschen darüber schon. Wir machen es, solange es geht. Und es kann ja sein, wenn sich das gut etabliert an diesem Ort, dass das weitergeht irgendwo und dass sich das auch in einer Art Kulturbetrieb entwickelt, der dann auch mit anderen Bedingungen versehen ist. Das wäre natürlich wünschenswert. Das spricht auch nichts dagegen. Und da wäre ich auch dabei, das mitzugestalten, dass das möglich wird. Also auf alle Fälle finde ich das.
Gleichzeitig wollte ich noch sagen, irgendwie Selbstausbeutung und persönliches Wachstum, das braucht sich ja nicht zwingend in die Quere zu kommen. Also man kann durchaus auch beides erleben, dass man es zwar ja merkt, man beutet sich vielleicht selbst aus auf eine Art, aber gleichzeitig, naja, also man nimmt es einfach in Kauf, weil es trotzdem etwas bringt, logischerweise. Was mir noch eingefallen ist, ein zweites Wort mit S am Anfang, Sendungsbewusstsein. Eine gewisse Art von Bewusstsein, was deine gesellschaftliche Rolle ist, und darauf möchte ich noch zu sprechen kommen. Du siehst da eine gesellschaftliche Bedeutung.
Ja, auf alle Fälle. Also ich bin ja von meinem beruflichen Hintergrund her, habe ich einerseits die Soziokultur intus bei mir. Ich habe das lange Zeit war ich in der Kinder-Jugendarbeit, habe das Studium gemacht für soziokulturelle Animation und bin schon so sozialisiert, dass ich da, wo ich aufgewachsen bin, sehr tolle Erlebnisse haben durfte mit anderen jungen Menschen, konnte ich Kultur gestalten und wir haben vieles ermöglicht bekommen und sind wahnsinnig daran gewachsen. Wir haben so viel gelernt fürs Leben. Das hat mich geprägt auf meinem Lebensweg und dann durch die Ausbildung und eben das Machen, merke ich, dass ist nicht nur für mich etwas Interessantes, sondern da findet ganz viel Begegnung statt. Und ich finde solche Räume eben genau auch für das geschaffen, dass Menschen sich begegnen können. Als ich nach Ebigon gezogen bin, habe ich niemanden gekannt. Jetzt habe ich durch diese Möglichkeit Leute kennenlernen können und ich glaube auch, dass für Neuzuzügerinnen, Neuzuzüger solche Orte Gold wert sein können, weil sie eben nicht bereits zu einem Verein gehen müssen und sagen, ich bin jetzt beim Boccia-Verein oder beim Volleyball, sondern es ist so niederschwellig, man kann kommen, man kann gehen und das ist das, was ich überzeugt bin, dass das in unserer heutigen Zeit sowieso besonders wertvoll ist, dass es diese Treffpunkte gibt.
So. Ja, das Stichwort ist gefallen, Treffpunkt. Du hast mal gesagt, Stammtisch, weil wir auf dem Weg hierhin auch von Stammtisch geredet haben. Wir sind ja schließlich im Kulturstammtisch. Das Wegfallen des Stammtisches in der Gesellschaft ist ein großes Thema. Wo begegnen sich die Leute eigentlich noch?
Also an dem Monomontag, das war einfach der Montag, wo man im Portier war, egal ob man veranstaltet hat oder ob man das Konzert einfach so besucht hat. Für mich war das, das war in Winterthur, ich war dort auch zugezogen, hatte die Gelegenheit dort mitzuhelfen und dann mitzuveranstalten und das war für mich definitiv ein sozialer Treffpunkt und auch ein Ort, um Menschen kennenzulernen. Ich war da nicht der Initiator, sondern durfte dann profitieren von der Vorarbeit der KollegInnen. Aber ja, es ist definitiv so, dass es waren viele MusikerInnen, die sich dort getroffen haben, die interessiert waren an den Konzerten. Es waren aber auch viele andere Menschen und es hat sich eine Gemeinschaft gebildet dort. Das war begünstigt durch die Lage, es ist direkt beim Kraftfeld, einem alternativen Kulturort, es ist so in einem, sagen wir, Bermuda-Dreieck noch mit dem Salzhaus, einem anderen Ort. Also das Terrain war günstig, um irgendwie auch in diesen Kreisen sich dort noch einen neuen Ort zu haben. Und für einen Montag war es genug klein, dass es schön war, aber es war definitiv ein Ort, wo man sich immer wieder getroffen hat und die Gemeinschaft sich auch gebildet hat. So.
Wir hatten es ja davon, von wegen Stammtisch auch. Die Situation hat sich wirklich ja verändert in unserem Erleben, weil wir schon einige Zeit jetzt auf Erden unterwegs sind. Die Stammtische fallen weg, weil die Restaurants wegfallen. Also es gibt immer weniger von den Restaurants, wie wir sie vielleicht noch kennen. Auch hier an diesem Ort gibt es viel mehr Fastfood-Läden und das ist genauso eine Zeiterscheinung. Es geht alles schnell. Und man hat nicht das Bedürfnis, da innezuhalten. Und das ist halt schade, dass es so ist. Das ist eine Entwicklung. Aber da ein bisschen Gegensteuer geben zu können, ich glaube, das lohnt sich auf alle Fälle, wenn man die Möglichkeit dazu kriegt oder wenn man sie schafft dann eben.
Und jetzt das Wort Stammtisch ist ein paar Mal gefallen. Und ich kenne eigentlich Stammtisch, also wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, vielleicht noch so ein bisschen. Ich wusste immer im Landgasthof, da dieser Tisch mit dem großen Aschenbecher und der Glocke oder sowas drüber, das ist der Stammtisch. Und da darfst du dich ja nicht hinsetzen. Also es war auch eher, also in meiner Erinnerung ist ein Stammtisch nicht unbedingt was Niederschwelliges oder was Inklusives, sondern eher was, da gehörst du dazu oder da gehörst du nicht dazu. Und wenn du nicht dazu gehörst, gehörst du nicht zu der Gemeinschaft. Und deswegen kann man ja eigentlich sagen, dass das eigentlich sehr wunderschöne, positive Stammtische sind hier eigentlich in diesen kleinen Kulturlokalen, weil da wirklich, wie man es ja gehört hat, alle willkommen sind. Uns nicht heißt, du darfst nur hier an diesem Stammtisch sitzen, wenn du schon in fünfter Generation in dieser Gemeinde wohnst zum Beispiel.
Genau, also wechseln wir das Wort, sagen wir Treffpunkt.
Ja, also ich finde es eben schön, dass das möglich ist, dass hier beispielsweise bei uns jetzt schon Kinder auf der Bühne sind, sich zeigen dürfen, da kommen die Eltern, die Großeltern kommen, sagen, ja, da war ich jetzt noch gar nicht, das gibt's jetzt auch hier in Ebikon, das ist aber schön und so. Da denke ich, ja, das ist schön, kommen Sie wieder. Manchmal sage ich auch, das ist so ein bisschen Running Gag, das ist ein Geheimtipp, sagen Sie es nicht weiter, dass Sie hier waren, weil wir haben so wenig Platz.
Recht hinterhältige Taktik,
ja, muss man sagen. Aber die Leute kommen tatsächlich wieder gelegentlich und das ist auch schön, dass das stattfindet, dass sie was Neues entdecken können. Und ich glaube auch darum lohnt es sich, das anzubieten, dass einfach immer was Neues zu entdecken. Das ist was Schönes, das mag ich selbst auch sehr. So.
Was ich auch, ich kann mir vorstellen, von wegen Wiederkommen, das ist bei dieser Konzertreihe und ich nehme an, auch hier, kommt es sehr oft gar nicht darauf an, ob das jetzt genau das ist, was ich vorher noch herausgefunden habe, das möchte ich unbedingt sehen, sondern es ist ein Vertrauen da, dass die Menschen, die veranstalten, etwas veranstalten, wo ich mich wohlfühle, wo ich etwas Neues auch entdecken kann. Ich glaube, das ist auch etwas, wo, ich würde mal sagen, bei den größeren Veranstaltungslokalen gab es das früher auch noch mehr, eine sogenannte Stammkundschaft, wenn wir wieder beim Stamm sind, die nicht zwingend die Band schon seit Jahren verfolgen, die dann da spielt und einfach dem Booking oder den Veranstaltenden vertrauen. In klein ist das hoffentlich noch etwas mehr gegeben.
Ja, wir hatten ein schönes Beispiel, das nicht lange allzu lange her ist. War im letzten März hatte ich auch ein Konzert, das war improvisierter Jazz. Das war ein Saxophonist, der hier am Ort lebt, fantastischer Musiker, hat mit einem Kollegen aus Winterthur, mit einem Bassisten, ein Soloprogramm gespielt, also ein Duoprogramm gespielt. Und es hatte Leute drin, die waren auch schon zu Gast und die haben sich immer auf Neues eingelassen. Ich fand es so toll. Die sind immer wieder gekommen und dann habe ich die auch im Publikum gesehen und gedacht, oh, jetzt ist es vielleicht ein bisschen grenzwertig heute. Ich habe sie seither jetzt leider nicht wieder getroffen hier, aber das darf ja auch sein. Das ist ja nicht dessen, ich verzweifle auch nicht. Ich glaube, die kommen auch mal wieder, aber das war wirklich so ein Moment, wo ich finde es schön, aber es findet vieles statt hier auf dieser Bühne und das ist schön, dass Leute sich einfach auf alles Mögliche einlassen, das sie noch nicht kennen. Das finde ich eine wahnsinnig hohe Qualität, wenn das stattfinden kann.
Ja, es ist ja bei den kleineren Orten, ist die Niederschwelligkeit eigentlich wie gegeben, oder? Wenn du an ein größeres gehst, schon weniger Experiment, oder? Dann willst du dann tatsächlich für dein teures Geld auch das sehen, was du sehen willst oder hören willst.
Das hängt sicher auch mit Preisen zusammen, die inzwischen an ein anderes Niveau erreicht haben, wie es noch vor einigen Jahren war, bei den großen Konzerten sowieso, aber auch eben im Club-Kontext, sagen wir, von diesen 500 bis 800 Leuten sind die Tickets sicher nicht mehr so und das Portemonnaie der Menschen wahrscheinlich auch nicht, dass es noch niederschwellig ist für alle, sich ein Konzert zu gönnen, wo sie die Band noch nicht kennen.
Ich glaube, auch da haben wir auch die Erfahrung gemacht. Wir haben in der Gavarnik auch, also ich und mein Mann und ein paar Freunde, eine kleine Konzertreihe über viele Jahre organisiert. Das ist die Wahoo-Bar, Eintritt frei für Rock'n'Roll. Also es war eher so ein bisschen lautere Gitarrenmusik. Und es war wöchentlich, jeden Donnerstagabend haben wir das gemacht. Und genau da hatten wir wirklich auch dieses Stammpublikum und niemand hat die Bands, die da gespielt haben, gekannt. Wir hatten auch Bands sogar aus den USA, aus Italien, aus Deutschland, überall her. Und da haben wir es wirklich erreicht, dass die Leute kommen und wissen, ja, es ist irgendwas, was mit Gitarrenmusik zu tun hat, aber ich gehe da hin und ich entdecke das. Und was zu den Preisen noch dazu zu sagen ist, auch wir haben das Eintritt frei für Rock'n'Roll, was der Name schon gesagt hat, also wir haben das mit freiem Eintritt gemacht, weil wir wussten, dass die Leute halt einfach nicht bereit sind, Eintritt für eine Band zu bezahlen, die sie überhaupt nicht kennen. Wir haben dann aber immer Kollekte gemacht und haben dann gemerkt, dass viele Leute eigentlich viel mehr Geld in diese Kollekte gegeben haben, als sie jetzt Eintritt bezahlt hätten. Und man muss dann vielleicht einfach auch so ein bisschen die Formate ändern. Und das ist einfach auch was, das funktioniert natürlich nur auf so kleinen Bühnen, oder?
Ja, ich habe da eine kleine Ergänzung auch, von wegen, man darf ja das Ganze auch wirklich kritisch betrachten, was hier stattfindet. Weil ich hatte vor 2 Tagen ein längeres Telefongespräch mit einer Musikerin, die auch wieder zu Gast sein wird, die mir erzählt hat, aus ihrer Perspektive, wie anstrengend es geworden ist, für Bands überhaupt noch Auftrittsmöglichkeiten zu finden. Sie hat mir gesagt, dass eben es gibt so viele Bands, es gibt immer weniger Konzertlokale, die auch offen sind, eben zu veranstalten, die auch das Risiko auf sich nehmen, zu veranstalten. Viele Konzertveranstalterinnen sind nach ihrer Aussage wirklich auch so ein bisschen auf der Bremse seit Corona, auf die Bremse getreten, weil sie das Risiko auch schwierig finden. Ich erlebe das hier zum Teil auch. Ich weiß nicht, wie viele Leute wann kommen, weil das Verhalten des Publikums hat sich definitiv verändert.
Seit Corona.
Seit Corona, das hat sich verändert. Wir waren ja gerade am Start, wir haben ein Jahr veranstaltet, dann kam Corona, hatten wir Pause. Darum ist hier, um den Ball nochmal aufzugreifen oder den Faden, ist das Lokal hier jetzt entstanden, weil ich viel Zeit hatte. Ich durfte ja nicht arbeiten als Theaterschaffende. Da habe ich hier auch geschaut, dass dieses Lokal zu einer kleinen Bühne wird, die man eben auch dann ständig nutzen kann. Und eben, was jetzt diese Musikerin erzählt hat, hat mich schon auch sehr nachdenklich gemacht, weil sie mir erzählt hat, dass es schon sehr, sehr zermürbend ist für Bands, eben noch Auftrittsmöglichkeiten zu finden. Und ich sehe das auch hier. Ich kriege so viele Anschriften. Und ich kann leider gar nicht auf alle antworten, weil ich auch da damit konfrontiert bin, mir zu überlegen, welche Bands habe ich die Möglichkeit, dass das Publikum kommt, weil sie vielleicht selber auch noch Leute bringen, weil sie eben einen Bezug haben zum Ort hier. Also das sind schon Fragen, die sich stellen für mich auch als Veranstaltender, dass ich nicht einschätzen kann, kriege ich das Haus wirklich so gefüllt, dass die Leute kommen, dass es für die Band ein gutes Gefühl ist und dass es für unsere Kasse eben ein gutes Gefühl ist, dass wir selbsttragend bleiben, weil sonst geht's ja irgendwann dann auch nicht mehr.
So. Und es ist ja mehr als nur eine Konzertbühne auch noch, muss man auch noch sagen. Oder?
Ja, es gibt noch andere Veranstaltungen, aber ja, genau, das ist so.
Jetzt nochmal auf diese Geschichte mit dem Treffpunkt. Hast du das Gefühl, dass das löst tatsächlich so etwas aus wie ein Gemeinschaftsgefühl auch, dass man wirklich so einen Stamm von Leuten hat, der sich immer wieder hier trifft?
Ja, das findet teilweise statt. Das hat einige Zeit gedauert hier mit dem Veranstalten, aber ich lebe das schon, dass Leute kommen und eben auch das schätzen, die wiederkommen, die sich wieder begegnen hier. Und diese Atmosphäre einfach schätzen. Also das habe ich das Gefühl, das findet statt. Man könnte es noch intensivieren. Das wäre natürlich auch ein Traum, dass jeden Freitag jetzt geöffnet wäre. Das wäre auch gut für das Lokal selber, dass man wissen würde, ich kann jeden Freitag dahin gehen. Manchmal findet ein Konzert statt. Manchmal ist es einfach ein DJ oder gar nichts Spezielles. Man kann einfach hier was trinken. Wir sind an dieser Vision dran, das umzusetzen, dass wir Leute finden, die da mitgestalten und die Bar öffnen und das mitgestalten, auch was es für Getränke gibt. Das sind so Weiterentwicklungen, die ich mir gut vorstellen könnte für diesen Ort hier.
Und ich finde, oft ist es ja nicht nur die Gemeinschaft im Publikum, sondern es entwickeln sich ja auch Beziehungen innerhalb dieser Leute, die da für so einen Kulturort arbeiten, oder? Also arbeiten jetzt für Geld oder ohne Geld dafür zu kriegen. Und ich finde immer, diese Gemeinschaften sind auch immer sehr schön, die sich bilden. Neben dem, was du erwähnt hast, dass es auch einfach super gute Lernfelder sind. Weil dazu muss ich auch noch sagen, also ich komme aus dem Lakhut sozusagen, einem Langenthal Autonomen Jugend- und Kulturzentrum, was wir da vor xxx Jahren, also 2000, haben wir das damals eröffnet. Und das hat mich überhaupt in die Kulturarbeit gebracht. Und ich habe da wirklich meine ersten Erfahrungen gemacht, hinter der Bar, beim Organisieren von Bands. Und es gibt wirklich sehr viele, also es sind halt wirklich Berufe in diesem Kulturbereich, wo man in der Regel nicht einfach irgendeine Lehre macht und das irgendwie sonst auf regulärem Berufsbildungsweg erlernen kann. Und das finde ich einfach auch was wahnsinnig Wichtiges von diesen kleinen Kulturhäusern, dass man da vielleicht wirklich auch als Jugendliche oder als junge, erwachsene Person hingehen kann und auch da sich ausprobieren und dann wirklich eigentlich was erleben kann und Erfahrungen machen, die man sich dann sogar ins CV schreiben kann und dann irgendwann Kulturmanagerin wird zum Beispiel.
Und Kultur ist für unser Leben wichtig, da glaube ich, da sind wir uns alle einig, da müssen wir jetzt nicht groß debattieren. Reto, noch eine letzte Frage für dich. Kriegst du denn auch Publikum aus der Stadt?
Ja, wir haben Publikum aus der Stadt.
Sieben Minuten mit der S-Bahn.
Ja, und alle, die schon da waren, merken, wie nahe das ist. Es ist eigentlich, wenn man die Stadt ein bisschen größer denkt, gehört es einfach zur Stadt. Es ist ein anderer Stadtteil. Quasi in Zürich wäre das einfach ein Stadtteil. In Basel auch. Nur ist eben, Luzern ist schon eine kleine Stadt. Und ich war in vielen Städten schon zu Gast, auch längere Zeit, und habe das so erlebt. Eben darum sage ich, das Gefühl des Städtischen, des Urbanen, das zieht sich ein bisschen hier hin und das gehört quasi ein bisschen zur Stadt. Und die Leute kommen wieder. Man kann mit dem Fahrrad auch, ist auch nicht weit im Sommer, kann man eine schöne Tour machen hier und das machen dann auch einige. Also die Gäste kommen auch aus Luzern und manchmal aus Basel wie heute.
Etwas ist mir noch in Sinn gekommen. Ich habe mal mit den Leuten, die ein Kulturmuseum in Langenthal gegründet haben, nämlich, und dann habe ich mal gefragt, ja, wieso macht ihr sowas? Und dann haben sie gesagt, ja, wer Kultur an seinem Wohnort will, der muss sie halt selbst machen, in gewissen Umständen. Es wird genickt in der Runde.
Ja, so ist das. Also ich sehe das auch so. Es ist ja nicht die Idee, dass man sich beschwert über das, was nicht ist. Wenn man die Kraft hat und die Energie und die Vision, dann lohnt es sich alleweil, etwas auszuprobieren. Das bin ich der festen Überzeugung.
Bin ich ganz, ganz fest auch. Und eben, ich komme ja auch aus diesem ehrenamtlichen Bereich. Und trotzdem will ich auch noch mal festhalten, dass die Kultur auch ihren Wert haben soll.
Und unbedingt, man
dann sie vielleicht auch dahin entwickeln soll, dass das dann doch auch zu bezahlter Arbeit wird.
Ich gebe dir absolut recht, das sehe ich auch so.
Hier an der Wand steht ein kleiner Text von Jörg Halter, QTMC. MC, wenn ich für meine Antwort auf die Frage, ob ich von der Kunst leben könne, jedes Mal Geld kriegte, könnte ich alleine von dieser Frage leben. Aber das wäre keine Kunst. Herzlichen Dank für dieses Gespräch an euch, Ayla Bredehöft, Sebastian Schlegel, Reto Bernhard und dem Publikum hier in der Kultursonne Ebikon. Mein Name ist Erik Fakon und dies war der Kulturstammtisch. Merci vielmals.
Dankeschön.
Danke.